müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich, es seien die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Wir sind Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
Guten Morgen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Mir sein Gude, unserem Fußball-Welten-Podcast aus dem Hause Fums. Und wieder mit zugeschaltet ist mein lieber Kollege, der Thomas Poppe. Guten Morgen, Thomas.
Moin, servus, Gude. Ich habe überlegt, ob ich die Folge anfangen soll. Na, wie geht's der kleinen süßen Maus denn? Aber das hätte dann wieder die Sexismuskeule, hätte ich da rausgeholt. Dann wären Hörer vielleicht jetzt schon eingeschlafen und hätten gedacht, der Poppe, dieser sexistische Arsch. Aber
der alte weiße Mann.
Der alte weiße Mann, was ja auch stimmt. Aber dennoch möchte ich fragen, wie geht's der kleinen süßen Maus denn?
Das wissen wir nicht. Wir haben ein bisschen Angst, dass er sich im Motorraum versteckt hat. Oh Gott, um euch hier alle mal abzuholen. Hier im Hause Reichert war gerade schon wieder der Teufel los. Ich wohne ja im Drei-Generationen-Haus und da erlebt man jeden Tag irgendwelche Kuriositäten. Es ist tatsächlich so. Es ist nicht nur, wie man sich das vorstellt. Ja. Meine Eltern, ich weiß gar nicht, wie die Maus jetzt letztlich ins Auto kam, haben eine kleine Maus im Auto. Und dabei lässt sich gar nicht so gut Auto fahren, wenn man dann einen kleinen Nager in seinem Auto hat. Jedenfalls, der Papa wollte heute Morgen wohl irgendwie was, ich glaube, zur Mülldeponie fahren. Und dabei ist, glaube ich, eine Maus mit ins Auto gekommen, die sich da drin jetzt ein bisschen verbarrikadiert. Und ich habe quasi das Schauspiel kurz vor unserer Aufnahme hier mitbekommen, wie meine Eltern nun versuchen, diese Maus aus dem Auto rauszuletzeln, wie man bei uns im Odenwald sagt, also rauszulocken. Ja, und meine Eltern sind so unfassbar süß, also die gewinnen heute den Internetpreis für mich. Ihr könnt bei Instagram, könnt ihr euch das Ganze auch anschauen, auf meinem Account Julas Körperkult und Kokolores. Kokolores dann, ne, die fällt in die Sparte auf jeden Fall. Die haben nämlich, ja, bei jeder Autotür jetzt ein Handtuch rausgehängt, dass die Maus da schön runterlaufen kann.
So eine Notrutsche beim Flieger, oder?
Ja, genau, wirklich. Das Auto hat jetzt 4 Notrutschen für die kleine Maus. Und dann habe ich das Ganze noch beobachtet aus dem 3. Stock, aus meinem Fenster hier oben, wie sie quasi dann debattiert haben, ob sie denn jetzt Erdnüsse auch in den Fußraum streuen sollen, damit die quasi wieder, weil die hat sich wohl irgendwie jetzt verschanzt im Motorraum. Ob es der Maus jetzt hilft, wenn man vielleicht irgendwie da Essen ins Auto streut. Jetzt haben sie es aber gegen eine Lebendfalle ausgetauscht. Also die beiden, meine Eltern sind da jetzt total, ne? Stehen unter Strom und wissen nicht so ganz, was sie mit der Maus machen sollen.
Okay.
Das ist herrlich.
Es ist quasi die Sendung mit der Maus 2.0 jetzt auf deinem Insta-Kanal.
Genau, genau. Ich werde euch da gerne nochmal auf dem Laufenden halten. Aber ein Zitat von meinem Vater war auch so wunderschön. Das habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gehabt und ich habe schon viel Biomüll fortgebracht.
Es ist
wunderschön.
Ja, es ist die große Angst besteht ja immer, dass die Maus aus Offenbach sein könnte.
Eben.
Und das muss man halt natürlich immer in Betracht ziehen. Ne? Also die einen würden, wenn sie so fragen, gucken, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ihr müsst halt irgendwie rauskriegen, ob sie aus Offenbach kommt. Dann kann
ja, oder ob sie, irgendwo ein kleines Bayern-Trikot noch so unterm Arm klemmen hat. Ne? Da müssen wir auch gucken.
Ja, mein Gott. Mein Gott. Apropos kleine Mäuse und Fußballzwerge. Darf ich mal kurz mich über Länderspielpausen aufregen, so den Dreh zu unserem Thema lenken?
Natürlich. Jederzeit. Mich nervt es nämlich genauso. Sehr
Robert wichtig. Lewandowski verletzt sich gegen Andorra. Merkt, muss man über Länderspielpausen einfach nicht sagen. Es ist wirklich, Fußballer können sich verletzen und irgendwie war es ja fast klar, dass das war jetzt schon so zu nah an diesen 40 Toren. Mir sind eigentlich die 40 Tore auch persönlich sehr egal. Mir tut es für den Spieler ein bisschen leid. Gegen Scheiß, nichts gegen Andorra, gegen Scheiß Andorra, in Anführungszeichen. Ein Verteidiger aus Andorra stoppt Robert Lewandowski vom 40, weißt du, der hat gegen Ginter und Hummels und was weiß ich wen gespielt, aber der Andorra-Verteidiger muss ihn jetzt aufhalten und da fehlt er jetzt den Bayern in den wichtigsten, falls sie jetzt gegen Paris trotzdem weiterkommen, in den wichtigsten 6-8 Spielen eines ganzen Jahres, wegen dieser Länderspielpause, die im verdammten Mets sein muss. Da kommen jetzt wieder Leute, Spieler positiv getestet zurück, fehlen. Leipzig siehst du ja auch, die spielen ja jetzt gegen Bayern. Ja. Da ist dann, ich verwechselst du auch immer Halstenberg und Klostermann? Kannst du die auch nicht auseinanderhalten? Jeder, eigentlich gibt es nur einen von den beiden. Die haben immer nur unterschiedliche Trikots an und deswegen musste jetzt auch einer in Quarantäne, weil Löw versehentlich beiden nominiert hat. Das ist wie so, also sie wurden noch nie an einem Ort mies, gesehen. Ne?
Ja, ja. Das ist ja, mich macht es ja wirklich auch fassungslos, diese ganzen, also dass jetzt solche Spiele da gespielt wurden in der aktuellen Situation. Und ich finde es fast schon makaber. Wir beide hatten es ja noch über, ich glaube in unserer letzten Folge noch über Lewandowski, dass, oder vielleicht auch nur wir beide so im Vorgespräch damals, vor 2-3 Wochen, dass es irgendwie ja schon mies ist, wenn dann so Spieler damit hin müssen, dann am Ende ja in Quarantäne oder so am Ende noch. Ja, und jetzt verletzt der Kerl sich da. Und es geht ja nicht nur um irgendeinen Torrekord, den er dann vielleicht nicht holt, sondern wie du sagst, der fehlt euch jetzt in wichtigen Spielen. Das wird mich so sauer machen.
Also ich als Bayern-Offizieller würde jetzt einfach, so wie es die ganzen Minister wegen Armin Laschet gerade machen, der will ja Präsenzkonferenzen und plötzlich sind Kretschmann und Co. und Tschentscher sind jetzt alle plötzlich in häuslicher Isolation. Ganz plötzlich. Ja. So wie, weißt du, so wie die Mädels früher, die jede Woche im Sportunterricht ihre Tage hatten.
Ihre Tage,
jede, genau. Aber jede Woche, ne? So. Ja. So, und da würde ich jetzt einfach die Bayern einfach alle, die spielen können, müssen jetzt in häusliche Isolation und zwar 14 Tage. Mhm. Dann hast du erstmal Leipzig und Manchester Hinspiel überbrückt und dann, also so könnte ein Schuh draus werden. Du musst halt dann wieder alle 3 Tage ein Spiel spielen, also das ist ja auch kein Platz im Kalender, ne? Du hast ja quasi keinerlei Pausen mehr. Wenn du Champions League-Finale spielst, dann fällt es ja schon wieder in die EM-Vorbereitung rein. Es ist ein einziges Drama. Aber
ja, das geht ja fast nahtlos über. Ich habe gerade mal so geschaut, was jetzt nämlich so dann, um mich leicht auf diese Folge heute vorzubereiten, wo wir ja über die Nationalmannschaft sprechen wollen, habe ich nämlich gesehen, was da dann nämlich an EM-Vorbereitungen und so noch kommt. Und es geht ja irgendwie jetzt gerade, wie du sagst, pausenlos weiter. Und also so viele Spiele, wie da gespielt werden, es ist ja eigentlich schon kaum zumutbar, wenn man das mal so sagen will. Ne?
Was ich auch spannend finde, oder es ist wahrscheinlich auch nicht anders möglich, also das Konzept ist nachvollziehbar, aber es tut auch total weh, dass die U21 jetzt ins Viertelfinale der EM eingezogen ist. Und jetzt ist einfach erstmal Pause wieder bis Mai. Ne? Also das ist jetzt so ein, also ich fand die schön anzuschauen, finde auch ein paar interessante Spieler dabei. Hab das nebenbei mal so ein bisschen geguckt und war da auch tatsächlich drin. Waren schöne Spiele, hat Spaß gemacht. So, jetzt sind die im Viertelfinale, jetzt ist Pause. Ist natürlich auch alles ein bisschen Pandemie geschuldet, aber es ist so. Immer wenn ich anfange, mich für irgendwas zu begeistern, kommt was dazwischen. So, wo ich jetzt gedacht habe, ey, das deutsche Mittelfeld mit Kimmich, mit Goretzka und mit Gündogan ist schon auch einfach das Beste, das wir seit 100 Jahren hatten. Da passt einfach Toni Kroos nicht mehr rein. Und der ja immer noch der beste Vorlagengeber von La Liga ist. Also irgendwie ist es schon auch eine coole Truppe, die wir da gerade als Startelf stehen haben. Vielleicht in der Defensive ist schon noch Luft da oben, aber alles, was davor steht, so Box-to-Box bis Sturm, ist schon Brett. Und eigentlich kann man die schon sich angucken. Und dann, es ist, ich rieche mich nicht auf. Aber gut.
Siehst du, du merkst ja schon, ich bin da so total emotionslos, weil ich es nicht verfolge. Es hat manchmal auch was für sich. Ne? Wenn man mit zunehmendem Alter, du müsstest es ja noch viel besser wissen als ich, ist es auch besser, wenn man sich manchmal auch Sachen fernhält aus seinem Leben, über die man sich ja dann doch nur ärgert.
Ich möchte jetzt mal eine Geschichte über das Altsein erzählen.
Mach mal bitte.
Ach, das ist mein Mäuse Off-Topic-Schwank diese Woche. Mein Sandkastenfreund Simon ist die Woche auch 39 geworden. Ich bin ja schon 39. In meiner Zeitungskolumne steht 38 dabei. Ich habe denen einfach nie gesagt, dass ich älter geworden bin. Das ist auch jetzt so laut drin, bis ich 40 bin und das dann direkt auf 40 ändern. Aber er ist auch 39 geworden. In dem Zuge musste ich dran denken, dass er und ich mal in Würzburg uns in einer Diskothek mit Freunden treffen wollten und relativ früh dran waren. Und dann waren wir drin und drin war kein Empfang. Und dann kamen immer mehr Menschen und es wurde immer voller. Aber unsere Freunde kamen nicht. Und dann, als die schon eine Dreiviertelstunde zu spät waren, haben wir uns mal genauer umgeguckt. Und da waren einfach nur sehr alte Menschen da. Und da haben die uns, damals 22-Jährige, in die Ü30-Disco reingelassen. Und wir, die anderen sind natürlich nicht reingekommen, weil ja Ü30-Disco war. Also sind wir irgendwann rausgegangen, eine Stunde später, und haben dann draußen festgestellt, dass unser Handy, die jetzt wieder Empfang hatten, Nachrichten gekriegt haben, dass da nur alte Menschen rein dürfen sollen. Jetzt habe ich überlegt, mein Sohn ist ja 8 geworden, auch im März, dass der einfach näher an 22 dran ist als ich.
Tja.
Und dieser Gedanke, krass, dieser Gedanke hat einfach sehr, einfach sehr, sehr wehgetan. Aber das Schöne ist, ich habe ja für die heutige Folge dann auch deutlich mehr Erinnerungspotenzial.
Auf jeden Fall, du kannst da ein bisschen mehr erzählen, ja, ja.
Ja.
Aber ja, witzig.
Aber lass uns noch ein aktuelles Thema besprechen, weil es wirklich, wirklich sehr gut reinpasst gerade. Und dann so ein bisschen das Historische und dieses ganze Erinnerung und Kuriositäten. Genau.
Das
und,
schöne Schwelgen in unserer Nationalmannschaft.
Lass uns erstmal noch über die Mannschaft sprechen, bevor wir über die Nationalmannschaft sprechen. Bist du auch so begeistert vom Wie toll die deutschen Nationalspieler Trikots bemalen können? Oder hast du auch ein bisschen Katerstimmung jetzt?
Ich bin da wirklich, ich bin fassungslos. Also, ich finde es interessant, jetzt gerade schon mal eine Feststellung, dass du auch differenzierst zwischen Nationalmannschaft und die Mannschaft. Geht mir nämlich genauso. Ich habe auch andere Erinnerungen und Assoziationen mit der Nationalmannschaft, nämlich die ganzen schönen Spiele, die ich damit gesehen habe. Und die Mannschaft verbinde ich nämlich genau mit so Scheißaktionen, Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, wie dieses Human Rights PR-Video. Ja, kann man ja kaum anders nennen. Natürlich ist, also es wurde ja da auch, glaube ich, bei FUMS gefragt, was wir davon halten, ne? Also so die Community und nice try, würde ich mal sagen, aber da, also um euch hier draußen abzuholen, die uns zuhören, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, es gab diese Aktion, um quasi auf die Missstände in Katar und so hinzuweisen und quasi seine eigene Weste reinzuwaschen. Und da hat man sich Human Rights oder was war, ne, aufs Trikot geschrieben jeweils.
Naja, die Deutschen also hatten
Menschenrechte.
Wir hatten drauf stehen Human Rights auf allen T-Shirts zusammen als Einschriftzug. Und
genau,
Norwegen zum Beispiel hatte es auf jedem einzelnen.
Ja, ja. Genau, so einzelne Buchstaben hatten wir da bei uns drauf.
Man muss aber auch dazu sagen, es ist bei keinem, ich weiß gar nicht, Niederlande hat auch noch protestiert, ein drittes Land war auf jeden Fall dabei, aber es wurde bei keinem Land das Wort Katar erwähnt. Es war einfach nur so allgemein.
Genau.
Das fand ich tatsächlich spannend. Wobei die Bayern-Spieler ja danach ziehen und im Verein dann das Wort Katar noch auf dem Ärmel extra schreiben, um es nochmal zu ergänzen. Also.
Genau. Ich glaube, das hat andere Hintergründe, ne?
Ach so.
Ja, also, oh mein Gott, aber im Endeffekt, also ja, auch fast naiv zu glauben, dass da jetzt nicht so eine Aktion kommt, die man sich wahrscheinlich in der Marketingabteilung oder in der PR und sonst wo Abteilung ausgedacht hat. Aber frage ich mich auch wieder, wieso und warum ist es so passiert und warum fällt euch nicht auf, dass es einfach vielleicht gut gewollt ist, aber einfach mies umgesetzt ist, ja? Also ich meine, es gibt jetzt, du hast es vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, auch irgendwie so Beobachtungen oder Erhebungen dazu, dass ein Boykott halt jetzt auch gar nichts bringen würde, der hätte viel früher kommen müssen und jetzt ist es wichtiger, auf die Missstände hinzuweisen. Dann nenn das Kind aber beim Namen und mach nicht so eine halbherzige PR-Aktion, um gut dazustehen, weil was anderes ist es in meinen Augen nicht. Und ich möchte Didi Hamann zitieren mit seinem Tweet, mit dem Elend tausender PR zu machen, zeigt, wie weit ihr euch von uns entfernt habt, skrupellos.
Ui.
Ja? Waren harte Worte, ja, vom Ex-Nationalspieler, aber...
Aber das ist ja irgendwie auch Bullshit, oder? Wenn ich jetzt irgendwie was für Geflüchtete im Mittelmeer mache, wenn ich irgendwie für Sea-Watch irgendwie was mache, eine Aktion, dann mache ich doch nichts anderes, oder?
Also nee, weil dann unterstützt du, also kommt ja drauf an, was du machst. Wenn du jetzt dich nur irgendwie hinstellst und sagst, ja, irgendwie... Flüchtlingen helfen oder sowas, ja, dann ist es ja im Endeffekt nichts anderes. Wenn du aber zum Beispiel Sea-Watch jetzt irgendwie monetär unterstützen würdest oder eine richtige Aktion fahren würdest, dann ist das ja schon besser unterstützt als einfach nur mal ein Trikot spazieren getragen.
Ich habe ganz viele Gedanken dazu, die ich mal innerhalb von 1,30 versucht zu kompensieren, weil ich habe mich extra komplett zurückgehalten, weil ich das Gefühl hatte, man kann da auch mit Leuten überhaupt nicht mehr im Netz drüber diskutieren, weil das so eine ja gut, es kommt von die Mannschaft, also ist es einfach eine Kackaktion, ne? So habe ich das Gefühl, wird das bewertet. Also sie könnten jetzt halt auch einfach jedem Kind in der dritten Welt eine Million überweisen und dann wird es heißen, ja, die werden jetzt dann wieder zu verwöhnten Bengeln erzogen von euch. Also ich habe das Gefühl, dass da auch der Drang da ist, sowas schlecht zu reden von sehr vielen im Netz. Denn, also Punkt 1 ist, Amnesty International sagt, ein Protest dort würde die mittlerweile leicht verbesserten, und ich betone das, leicht verbesserten Arbeitsbedingungen wieder zurückwerfen auf null. dann muss man ja auch ganz ehrlich sein, jetzt mal rein rational gesehen, du kannst halt auch keinem Land einfach einen Vertrag geben und dann den nicht einhalten. Das ist wirtschaftlich, natürlich kannst du das boykottieren, aber und dann, also das ist halt diese Deutsch-Doppelmoral bei Turnieren, irgendwie in Länder zu gucken und zu sagen, aber da ist es ganz schlimm und sobald das Turnier vorbei ist, wer interessiert sich denn noch für Straßenhunde in Russland? Wie groß war der Aufschrei? Russland tötet Straßenhunde für die WM. Brasilien, die armen Leute in den Slums. Mhm. Gibt noch irgendjemand einen F-Punkt auf die Slums in Rio oder auf Straßenhunde im Ostblock?
Leider nicht.
Ein alte Käse gibt jemand drauf. Das ist immer diese Doppelmoral. Jetzt ist aber, glaubst du denn wirklich, wenn wir die WM boykottieren, dass die ganzen armen Arbeiter dort dann wieder einen Bürojob haben, wo sie 1,8 netto rauskriegen. Die gehen, die bauen dann halt statt einem verschissenen Stadion, bauen die halt für irgendeinen Scheich einen Palast und gehen dabei drauf. Das ist doch das Problem. Und mit einem Boykott erreiche ich doch da genau das, dass da einfach 2 Millionen, die haben 2 Millionen Einwohner und oder weniger als 2 Millionen Einwohner und 2 Millionen Arbeiter, die dort arbeiten gerade. Also die haben mehr Arbeiter für die WM im Land, als sie Menschen als Einwohner haben. Das ist so krass. Und die sind dann, da ist dann ein großer Schwung einfach arbeitslos dadurch. Was hast du damit erreicht? Also es klingt so.
Nichts, aber sich einfach nur einen Buchstaben auf ein Trikot zu schreiben und dann zu denken, können wir den Tagespunkt abhaken, haben wir jetzt ja was gemacht dazu.
Ja,
können
aber
wir
so
jetzt
ist es
ja,
doch nicht.
Ne?
So ist es doch gar nicht.
Ich weiß es nicht. Meinst du?
Ja, erstmal die Berichte, also erstmal ist es ja so, jemand muss doch mal einen Anfang machen, ja. Jetzt haben drei Länder, haben während einer Länderspielpause haben sich solidarisiert, das ist ja auch noch ein bisschen hin. Und ich habe die große Hoffnung, dass da jetzt Länder nachziehen und dass sich da auch eine Solidarität bildet, dass zumindest die europäischen Länder irgendwann gemeinschaftlich zusammenschließen und sagen, natürlich spielen wir dieses Turnier, aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was passieren kann, dass irgendwie komplett Europa sagt, und damit ja auch im Endeffekt sehr viele Stars einer WM. Wir kommen, aber wir kommen nur, wenn dies und das passiert, und zwar nachhaltig. Und das ist was das Beste, was du erreichen kannst. Nur damit man mal so eine Vorstellung hat, was da passiert, da werden Leute ja tatsächlich wie Sklaven gehalten. Ne? Also da gehen Leute hin, das sind ja dann auch die Haupternährer ihrer Familie. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die da eine Versicherung abschließen und wenn die sterben, kriegt da irgendjemand in dem Land, wo die herkommen, eine Riesenversicherung ausbezahlt und hat erstmal ausgesorgt. Wenn da jemand beim Stadionbau stirbt, ist die Familie einfach im Arsch. Ne? Also auch da hängt ja noch viel mehr dran als dieses.
Auch so irre, sich so überhaupt so zu unterhalten, dass es zeitgleich gerade auf der Welt passiert, wenn jemand beim Stadionbau stirbt. Also so, dass man das so kalkulieren muss, das Risiko ist einfach abartig. Ja, wie gesagt, ich lass mich da gerne eines Besseren belehren, wenn nämlich dadurch dann wirklich gute Aktionen jetzt angestoßen werden und wirklich was passiert, wenn vielleicht wirklich auch Einrichtungen da unterstützt werden und der Druck so groß wird, dass ich was tun muss. Ich sehe es aber noch nicht. Ja. Also ich bin wirklich, bin gespannt.
Und das ist aber auch, was ich dann unfair finde, ein bisschen gegenüber der ganzen Idee, weil die halt wachsen muss. Du kannst jetzt halt einfach, also was hätten die machen sollen, eine WhatsApp-Gruppe mit allen Topspielern der Welt gründen und sich da so, also das, ich finde da, also auch ein Marathon beginnt mit dem ersten Schritt, um jetzt mal ein bisschen zu paraphrasieren hier.
Um den Jens Spahn hier zu machen.
Ja, genau. Nee, das ist doch hier Streeck, Marathon. Wir sind in einem Marathon, nicht in einem Sprint, sagt er immer.
Genau.
Sprint ist wichtig, dass man Sprint sagt. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Katar, Final. Ich habe noch ein bisschen Resthoffnung, dass sich da was tut. Dieses Turnier wird stattfinden. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit dem Popo wackeln, so viel du willst. Ich würde es gern sehen, wie du das machst, aber trotzdem hat
ich übe für dich. Ich übe für dich.
Ich hab die positive Befürchtung, dass du das sogar sehr elegant könntest.
Im Gegensatz zu mir. Oh, danke schön. Hey, es hagelt diese Woche sehr viele dieser Komplimente. Ich kam gestern ins Fitnessstudio, wo ich wohl bemerkt seit 14 Jahren arbeite und der Chef begrüßt mich mit den Worten, ach Gott, siehst du heute sportlich aus. So als wäre das wirklich was ganz, ganz Seltenes. Muss ich sagen, cool.
Das ist ein Satz, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, mein Sohn hat mich ja am Abend neulich und gesagt, er kann jetzt wieder hinten zusammenfassen mit den Fingern.
So süß.
Und ich glaube, weil er gewachsen ist.
Er ist einfach gewachsen,
weil er gewachsen ist. Ja. Das ist tatsächlich super.
Herrlich.
Ja.
Herrlich.
So, ich habe noch irgendeinen Katar-Satz, den ich sagen wollte, der jetzt vor lauter dicken Bauch bei mir und eleganten Popo-Wackern von dir irgendwie verloren hat. Macht überhaupt nichts. Katar. Ja. Menschenrechte, die arbeiten wie Sklaven, war da so ein Gedankengang noch. Ja, und die, da muss ich was tun und da muss gesagt werden, ja, da gibt es Gesetze, dass Firmen bestimmen, ob ein Arbeitnehmer gehen darf. Also das heißt, dein Chef dürfte sagen, ob du dich irgendwo, du müsstest quasi deinem Chef sagen, du, ich finde es hier nicht so geil, dass du mich irgendwie für 3 Euro am Tag irgendwie hältst wie ein Sklave und ich in so verschimmelten Unterkünften mit 800 Menschen leben muss. Ich würde gerne gehen, woanders hin. Der darf dann sagen, nee. Und die haben dann die Pässe eingezogen und so halt, ne? Und wenn die wirklich, wenn die Firma zum Beispiel wegen Corona jetzt dicht macht, dann stehen die auf der Straße ohne Pass teilweise. Aber jetzt noch ein Punkt, final, und dann können wir gerne wieder über was Schönes reden.
gerne.
In versifften Unterkünften leben für weit unter Mindestlohn arbeiten, dass andere Leute in Deutschland Vergnügen haben, da sind wir auch nicht mehr weit weg von der Spargelernte und von Tönnies, ne? Also da kann man auch dann gerne mal den Zeigefinger im eigenen Land heben und dann können wir es mal auch in Katar aufmachen, finde ich.
Ja.
Ja, also wir nehmen hier gerne.
Ne, weil Spargel fressen wir alle gerne wieder an Ostern und das haben wir ja letztes Jahr mal zufälligerweise durch Corona in einer größeren Aufmerksamkeit mitbekommen, medial, wie es denn da eigentlich um die Spargelstecher bestellt ist, ne? Ja.
Naja, gut. Richtig. Jetzt wollen die Rumänen schon, weißt du, wenn die Rumänen, die rumänischen Gastarbeiter schon sagen, nee, das ist uns jetzt auch nichts mehr. Und jetzt, wir müssen jetzt schon nach Georgien. Es ist so ein bisschen, weißt du, so, das geht immer so. Es gibt tatsächlich auch so eine Nahrungskette des Elends, was ausländische Gastarbeiter angeht. Und wir sind jetzt von Rumänien runter nach Georgien. Jetzt kommen die ganzen Willis, dass wir Spargel fressen können und viel ist da auch nicht mehr. Also es sind nicht mehr weit weg,
Wahnsinn.
Die Kinder aus der nigerianischen Kobaltmine zu importieren, damit wir Spargel fressen können. Und damit, damit zu JJ Okocha und schönen Dingen.
Ja, genau.
Wow, das war jetzt. Ah, aber ich finde das auch schön. Man kann sich auch mal man muss auch mal eine Viertelstunde über Katar in so einem Podcast sprechen können.
Natürlich, ja, absolut, ja, weil ich meine, das ist und ein bisschen hast du mich ja auch dahingehend schon bekehrt, was die Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit von so einem Boykott angeht, weil ich denke, dass wir darüber jetzt sprechen. Und es machen jetzt ja hoffentlich ganz viele und es wird ja jetzt noch mehr werden. Und da setze ich eigentlich auch wirklich auf unsere Rundfunkanstalten, die dann da auch Vorberichte machen, ne, zum, wenn es dann soweit ist. Da kriegen jetzt schon mehr Leute mit, was da los ist. Und dafür ist es vielleicht auch gut. Also das Gute hat es ja, ne? Also.
Rundfunkanstalten ist auch so ein geiles Wort. Das, ich,
schön, ne?
Ja, absolut.
Man fühlt sich auch manchmal an wie eine Anstalt, ne?
Ja.
Du bist da näher dran als ich. Mich wollten die da nie, weißt du? ich hab's ehrlicherweise nie versucht, aber ich habe halt einen anderen Weg eingeschlagen.
Auch nicht,
mehr in die Subkultur. Und ich glaube, das war auch gut so.
Aber sag mal, was war denn dein erstes Länderspiel, an das du dich erinnern kannst? Hast du da klare Erinnerungen im Kopf? Irgendein Turnier, irgendein Spiel, irgendein Spieler?
Also ich muss sagen, wenn es um Nationalmannschaft geht, bin ich der klassische Event-Fan, der dann auch eher so das große Ganze abfeiert und gar nicht mehr irgendwie einzelne Spielzüge irgendwie so im Kopf hat oder irgendwie so einen Spielverlauf. Aber ich erinnere mich eben an diese Happenings noch sehr genau. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht jetzt, boah, ob das eine... Nee, das müsste eine WM auch gewesen sein, wo ich noch ziemlich jung war, also Grundschulalter, wo wir dann, das hatte ich hier auch, glaube ich, schon mal erzählt, früher schulfrei bekommen haben. Und dann war das immer so, da konnte man dann irgendwie, oder vom Schwimmbad musste man dann irgendwie früher abhauen mittags, dass man die Spiele sehen konnte. Das war irgendwie zu so einer ganz doofen Zeit mittags irgendwie, kamen da die Spiele immer. Ey, das ist, also da war ich wirklich so Grundschüler, da weiß ich nichts mehr von, ne, so richtig. Aber da hat mich das erste Mal so gepackt und da haben die Jungs und Mädels natürlich halt auch angesteckt mit ihrem Fieber. Und man wollte natürlich halt bei den Jungs ja dann auch so ein bisschen punkten, also hat man sich dann natürlich auch dafür interessiert und ist dann mit heim aus dem Schwimmbad, um Fußball zu gucken. Ne?
Hat sich im
daheim am Fernseher hat es einen dann schon wieder nicht interessiert, aber ne, so.
Hast du ja auch im Euroladen diesen Deutschlandstift gekauft, oder?
Ja, genau, natürlich.
Wo du da mit einem Strich eine Deutschlandfahne im Gesicht hattest.
Oh, da habe ich auch eine tolle Anekdote dazu. Ich habe mir den mal falsch rum drauf. Also eigentlich ein richtiger Bitch-Move, ja. Muss ich mich auch eigentlich heute noch bei meiner Mutter entschuldigen. Ich habe den mir falsch rum ins Gesicht gemalt. Natürlich, ne, dann hier bei uns im Jugendheim KJG nur die Cool Kids abgehangen, da dann Fußball geguckt. Ja, und natürlich haben mich dann auch so 2-3 Leute irgendwie drauf angesprochen, weil du weißt aber schon, dass du dir da irgendwie jetzt Belgien ins Gesicht gezimmert hast. Und was sag ich? Natürlich, ne, total peinlich berührt. Ey, das hat die Mama mir so drauf gemalt.
Oh.
richtig mies, ne? Weil, na gut, Teenie, frühpubertäres Teenie-Alter, ne? Da ist einem ja auch alles peinlich, wo ein andere Leute drauf ansprechen können. Und dann habe ich da die Belgien-Fahne im Gesicht. Und dann sage ich aus reiner Verlegenheit, das war die Mama, die hat mir das schnell draufgemalt. Ja, nur wurde die Mama dann auch, ich glaube, am Tag drauf von ihrer Arbeitskollegin angesprochen, die mich dort nämlich auch gesehen hat. Ich meine, ey, Jula hat erzählt, du hast dir da falsch ins Gesicht angemalt. Richtiger Bitch-Move, richtig bitter, ne? Ja, ja, ja. Oh, das war peinlich, wie die Mama da von der Arbeit heimkam. Naja, egal. Aber das sind zum Beispiel, ne, so Erinnerungen habe ich.
Du weißt bis heute, wie die Deutschlandfahne aussieht. Da hat es doch auch was Positives gehabt, oder?
Ja, ja, ich war, genau. Also Fahnenkunde habe ich dann auf die harte Tour gelernt.
Spaß mit Flaggen, ja, mit Sheldon Cooper.
Spaß mit Flaggen hatte die Mama an dem Tag nicht mit mir.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja. Nee, und dann, ne, also das weiß ich noch, so dieses Public Viewing kam ja dann so 2006 mit unserer WM hier und das war dann schon super geil. Also da haben wir auch richtig große Events draus gemacht, die man in der Schule lang vorher geplant hat, ne, da ist man nach Frankfurt gefahren. Im Nachhinein, heute würde ich sowas auch nie wieder machen, würde ich sagen, ist doch geil, weil wir hier bei uns im Ort im Jugendheim gucken können. Ich fahre doch nicht nach Frankfurt, stelle mich dann in der größten Hitze irgendwo an, weiß gar nicht, ob ich dann da auch hinkomme. Da waren ja dann in der Stadt, ich weiß nicht, ob du damals auch mal irgendwo warst, so verschiedene, in Anführungszeichen, Bühnen, ja, also ne, ja. Bildschirme, wo du dann gucken konntest. Ja, und da musstest du überall schauen, dass du auch ja noch irgendwo reinkommst. Es war super heiß. Es war dann auch nicht so einfach, in einer Gruppe von 10 Kids, die irgendwie hier aus dem Odenwald nach Frankfurt tingelt, da zusammenzubleiben und so weiter. Ey, das war eigentlich, also wenn ich so im Nachhinein dran denke, total scheiße, ja, aber wir fanden es natürlich, da bist du mit 16 dann so das erste Mal auch wirklich raus aus dem Kaff hier, war ja schon geil.
Aber es ist
haben
ja
ein richtiges Happening draus gemacht.
Weißt du, es ist ja so ein bisschen, wie wenn man sagt, ja, Festival, da kann ich auch auf einer Wiese sitzen mit einer Kiste Bier und einfach vom CD-Player. Natürlich ist es deutlich anstrengender, auf ein Festival zu fahren, teurer und man säuft dort das teure Bier, statt irgendwie, wie gesagt, sich so einen ersten Mai-Ausflug rauszumachen. Aber es ist halt ein anderes Feeling, ne? Und wir waren damals mit dem Wohnmobil in Berlin 2006, haben kein Spiel im Stadion gesehen, waren trotzdem in Berlin eine Woche, waren ständig mit irgendwelchen Fans abends auf dem Zeltplatz da zusammengehockt aus Schweden und aus der ganzen Welt. Ich hatte so eine Deutschlandfahne, so eine riesengroße, wo ich dann irgendwie das Ziel hatte, Fans aus jedem Land zu finden, die unterschreiben. Und wir waren dann auch noch in Frankfurt zum tatsächlich Achtelfinale gegen Schweden. Das haben wir in Frankfurt gesehen. Und ja, es war irgendwie, also für mich ist irgendwie so meine Beziehung zur deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen wie die Corona-Welle. So das hat irgendwie dann angefangen, so relativ früh. Wurde dann in den 90ern natürlich durch die 1990 ein Hype, ne, durch der WM-Titel. Dann 92 war, das ging es dann wieder bergab, wo ich dachte, wie, die Dänen schlagen uns, hä? Wir sind doch die deutsche Nationalmannschaft, es darf doch nicht sein, dass diese komischen Leute, kennst du die Geschichte von 92, dass die Dänen überhaupt nur nachgerückt sind, weil Jugoslawien ja nicht mitmachen konnte, durfte wegen Krieg und so weiter.
Ach Gott, okay.
Und dann sind die quasi so alle aus dem Sommerurlaub ohne Vorbereitung zu diesem Turnier gefahren, die Dänen. Und haben dann auch wirklich quasi nach jedem Spiel in McDonald's gestürmt und da Party-People gemacht. Also das Konzept damals, ich meine, Morten Olsen wäre Trainer gewesen. Das muss ich jetzt schon mal nachgoogeln nebenher. war einfach, Jungs, habt Spaß und mal gucken, was wir die drei Spiele da jetzt erreichen. Und dann war es halt plötzlich Finale gegen Deutschland. Und,
aber cool, das ist gefühlt immer, glaube ich, so die Einstellung, mit der Eintracht Frankfurt auf irgendwelche Turniere fährt. Und dann passiert halt mal sowas wie das DFB-Pokalfinale. Hey Jungs, seid froh dabei zu sein, Vater, mal hin, habt Spaß.
Ja, so habe ich Abi gemacht im Endeffekt. Ne?
Ja, ich auch. 2-6 hat gereicht. oder 2-4, ich weiß schon gar nicht mehr.
Richard Möller-Nielsen ist Trainer gewesen. Sorry, keine Ahnung, warum ich da jetzt an Morten Olsen denken musste. Ja, die hatten natürlich auch gute Fußballer, muss man sagen. Ne? Aber also da war Schmeichel im Tor und da war Lautrup, also Brian Lautrup war im Sturm und die Deutschen waren da auch ein bisschen überheblich und die Überheblichkeit haben sie dann auch 2 Jahre später zur WM nach Amerika mitgenommen. Beckenbauer hat ja schon 1990 gesagt, auf Jahre hin unschlagbar. Hat man dann gesehen, wie gut es funktioniert hat. Und dann, das war dann so diese erste Talsohle und dann kam die zweite Welle kam dann so mit 2002 tatsächlich. Das ist das Turnier, das du meintest, wo du früher heim durftest.
Wahrscheinlich.
Südkorea, ja, da habe ich nämlich auch auf der Arbeit in der, da war ich nämlich schon in der Ausbildung zum Kaufmann in Groß- und Einzelhandel und habe dann tatsächlich mit der Berufsschule einen Ausflug nach Stuttgart gemacht und habe dort am Bahnhof, der ja mittlerweile gar nicht mehr da ist, Deutschland gegen Südkorea das Halbfinale geguckt, wo Michi Ballack tatsächlich damals ja die gelbe Karte gekriegt hat und im Finale gefehlt hat. Das haben wir da. Stimmt. Das war mein erstes.
Dramatisch.
Das war so mein erstes Public Viewing 2002 im Bahnhof in Stuttgart. Und wir waren da vorher in Tanz der Vampire im Musical. Alle haben so irgendwie die ganze Zeit, also es war toll, aber alle haben auf die Uhr geguckt die ganze Zeit und haben gesagt so, hoffentlich schaffen wir rechtzeitig zum Bahnhof und so. Dann waren wir 3 Stunden vor Anpfiff am Bahnhof gestanden.
Natürlich, und, ist doch immer so.
Also, ja.
Undankbares Schülerpack, genießt da nicht die Vorführung Tanz der Vampire. Also das ist so ein bisschen schade, dass irgendwie bei mir so diese Faszination oder auch so diese, und selbst wenn es nur irgendwie so Event ist, so, ne, dass das verloren gegangen ist, weil das war schon so cool und ich mochte daran auch, das mag ich ja grundsätzlich so am Fußball auch, dass alle so einen gemeinsamen Nenner haben, ne? Alle kommen aus egal woher gerade, auch egal aus welcher Verfassung und können sich aber dann mindestens für 90 Minuten oder halt, wenn wir da so nach Frankfurt getingelt sind, für einen Tag darauf einigen, dass es jetzt geil ist, hier deswegen zusammenzukommen. Und das finde ich eigentlich magisch und schön und ich glaube, das ist irgendwie echt in den letzten Jahren verloren gegangen und ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich es versäumt habe. Ich habe 2 sehr gute Freunde, die sind wirklich jetzt bei den ganzen letzten Turnieren immer irgendwie vor Ort gewesen. Die waren in Brasilien und so weiter und haben sich da echt, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ausgegeben, dass sie da auch, die haben bei jedem Turnier dann auch mehrere Spiele gesehen und ein Freund von mir war da auch in Russland dabei und echt krass, also ich würde gerne mal wissen, wie die jetzt so zu Katar stehen und ob die sich da auch bemüht hätten oder da hinfahren würden. Ich glaube nämlich eigentlich nicht, so wie ich sie kenne, aber würde mich mal interessieren, ob die da, ne, ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie bei dir, da schlagen dann auch so 2 Seelen in einer Brust, die Neugier oder die Liebe zum Turnier überwiegt dann auch, glaube ich, als dass man da wirklich abschalten könnte. Ja.
Das ist halt so ein Ding, dass ich da auch einfach viel zu viele schöne Erinnerungen habe an die deutsche Nationalmannschaft, aber auch an die Turniere. Ich liebe halt Weltmeisterschaften und dieser Faktor alle 4 Jahre macht es ja auch zu sowas ganz Besonderem. So dieses Weihnachten ist einmal im Jahr und WM ist einmal alle 4 Jahre. Also es ist einfach noch, also Weihnachten ist 4-mal öfter als WM. Wie krass ist es einfach, darauf zu warten, dass das ist und dann dieses jeden Tag 2-3 Spiele gucken. Ich finde, das hat schon, ist irgendwie total geil einfach. Und dann, deswegen ich das Konzept einer WM ist für mich einfach unfassbar toll. Die ganze Welt kommt zusammen und misst sich und selbst wenn es irgendwann mal ein vereintes Europa geben würde, fände ich immer noch das Prinzip einer EM toll. Das ist ja wie eine Stadtmeisterschaft dann. Und ich finde es einfach wunderschön und finde es auch so schade, dass ich schon so alt bin, dass ich maximal noch 5, 6, 7 WM-Turniere bei gutem geistigen.
Oh Gott.
Nein, ich finde es total toll. Ich finde es irgendwie schade, weil ich liebe dieses Konzept.
So darfst du doch nicht denken.
Ja, nee.
Man rechnet doch nicht auf, wie lange man noch.
Mein Restleben in WM-Turnieren rechne ich seit. Quatsch. Aber gleichzeitig fühle ich jetzt auch bei dieser EM schon, die jetzt kommt, irgendwie noch gar nichts halt. Ne? Das ist so.
Ja.
Wow. Da steht halt jetzt eine UEFA dahinter, die sagt, ja, wir spielen schon vor Publikum, ne?
Ja, das ist halt auch alles so ein bisschen eklig. Ich hätte mir jetzt eigentlich auch echt was gewünscht, dass man wegen Corona, wobei da ist mir ja auch wieder klar, das ist ja alles so kompliziert und ausgeklügelt, diese Spielpläne und wie das alles läuft. Und du hast ja auch schon gesagt, es sind Verträge gemacht. Aber natürlich macht eine WM vor Publikum mehr Sinn. Und es ist auch schön, dass Leute reisen und neue Länder sehen und so weiter und alle zusammenkommen. Deswegen wäre es schön gewesen, das Ganze wegen Corona einfach mal noch irgendwie so ein bisschen zu schieben. Aber ist mir auch klar, dass das schwer ist. Ne?
Aber es ist halt auch alles wieder so undurchdacht oder gewollt undurchdacht, weil es egal ist, wie es gemacht wird.
Es ist egal.
So, dann mach doch diese scheiß Länderspielpause jetzt weg und schieb den Spielplan. Das sind ja jetzt auch jeder Spieler macht doch gerade 3 Spiele. So, dann schiebt doch den Spielplan 3 Spiele zurück in diese Länderspielpause, streicht die weg und macht euer ganzes Geschissel da mit WM-Qualifikation als Vorbereitungsspiele auf die EM. Oder? Dann ist die Saison vorbei. Wenn dann Lewandowski sich 4 Wochen verletzt, fällt die EM für ihn aus. Tut mir dann auch leid. Aber es betrifft halt den Verein nicht. Und vor allem ist halt dann einfach diese ganze Scheißreiserei halt nicht da, ne? Die jetzt wieder so völlig unnötig. Da werden Champions League-Spiele in Ungarn gespielt, weil sich ein englisches Team und dann gleichzeitig musst du aber dann da, also es ist,
Das erklärt es mal jemanden Außenstehenden, ne?
Wenn du, also wirklich, da kommt, wenn da irgendjemand aus dem Koma aufwacht, der jetzt 3 Jahre im Koma lag, also dann kannst du doch nichts erklären.
Dem kannst du aber auch ganz viele andere Sachen immer erklären.
Ja, aber da ist
schwacher Trost.
Fußball ist einfach so ein toller Fakt dafür, wie verrückt alles gerade ist. Lass uns mal ein bisschen historisch gehen. Ich habe ein paar kuriose Sachen rausgesucht.
Lustigerweise, ich habe mir auch mal heute Morgen die Statistik angeschaut, wann das alles überhaupt so angefangen hat. Und das finde ich ja dann schon wieder...
Ja, erzähl.
Da kann ich ja dann auch schon wieder verstehen, warum das... Ich habe dir schon wieder das Wort abgeschnitten.
Nein, um Gottes Willen.
Aber ich habe das mit nämlich Recht. Gerade auch aufgerufen, während du gesprochen hast. weil das fand ich dann doch wieder so interessant. Ne? Man ist ja immer so geprägt von dem, was du halt zuletzt so wahrnimmst. Und das ist halt hier gerade die Mannschaft und eine unglückliche PR irgendwie, wie ich finde. Und das ganze Thema ist so überstrapaziert. Jeder hat Meinung dazu. Es wird viel gemeint dazu. Und ich bin im Ganzen überdrüssig, wenn ich dann aber sehe, womit das so angefangen hat und wann vor allem, wenn ich dann so lese, das erste Länderspiel 1908, das Deutsche Reich gegen die Schweiz, weißt du, das ist so krass, das ist so weit weg irgendwie. Und der höchste Sieg, den haben wir übrigens gegen das Russische Reich mit 16-0 gemacht. Das Deutsche Reich gegen das Russische Reich, wenn man das so sieht, das ist quasi so, damit hat es mal angefangen, weißt du, dass wir solche Turniere spielen. Völlig krass irgendwie.
Ja, ich meine, es war ja damals auch sehr lange so ein Propagandamittel, sich so ein Turnier zu holen. Ne? Es ist ja heute eigentlich auch noch. Ich meine, Katar macht das ja auch nicht, weil sie da irgendwie die Kids für den Fußball begeistern wollen. Ne? Also,
nee, eben.
Und das ist ja das Traurige so ein bisschen dran. Aber das war ja bei Olympischen Spielen auch schon immer so. Und dann ist es ja einfach wichtig, dass die Sportler ein Zeichen setzen. Und wenn dann, das war ja auch schon ganz früher so, als Olympia in Berlin war, dass dann halt die schwarzen Sportler plötzlich trotzdem Gold holen und dann die Faust nach oben strecken und so Sachen, ist ja umso wichtiger. Und dass dann ein deutscher Sprinter sich nebendran stellt und mit solidarisiert, das ist ja genau das, was so ein Sport dann halt einfach larger than life macht, dass die Leute zusammenkommen, die sich in privat eigentlich hassen sollten und dann plötzlich dastehen und sich die Hand schütteln und das ist ja was Magisches, was Sport kann, weil die Athleten auch zu groß sind, um sie halt einfach wegzusperren, wenn man mal jetzt von nordkoreanischen WM-Teilnehmern absieht, die tatsächlich ja teilweise nie mehr gesehen wurden nach dem Turnier. Ja. Also das ist ja auch teilweise krass.
Übel. Ja, also ich finde halt auch, du kannst, und das ist mir noch so aus der frühen Schulzeit und so auch noch in Erinnerung geblieben, du lernst halt, also das darf man auch nicht vergessen, gerade so als Kid irgendwie, du lernst auch viel über so ein Turnier, über Länder und, ne, also wenn man jetzt halt auch irgendwie ein bisschen coole Eltern hat, die mit einem dann halt auch mal die Vorberichte gucken, die jetzt nicht alle total tröge gemacht sind, ja, da gibt's ja auch immer mal wieder coole Sachen für Kinder und du kannst da auch, nimmst da sehr viel mit, ja, wenn man will. Und das ist schon, fand ich schon nicht schlecht immer. Ne? Also wir haben auch coole Lehrer gehabt, die das Thema mit uns dann immer mit durchgegangen sind und so. Also ich meine, es bietet schon viel.
Ja, alles, was ich über Frankreich jenseits von Paris weiß, habe ich von der Tour de France gelernt, ja. Also
zum Beispiel, ja, richtig.
Und genau so ist es da auch. Also es gab ja Zeiten, da war die Tour de France ein Must-Watch, weil Jan Ulrich so gut gegen Lance Armstrong immer gekämpft hat hier. Und mit der Zahnpasta gerungen hat frühs. Und da hast du einfach geguckt. Hast du 6 Stunden lang geguckt, wie Leute Rad fahren. Und die ARD war schlau.
Das fand ich immer so scheiße.
Und die ARD war aber schlau genug, alle Viertelstunde mal einen 5 Minuten einzublenden, weil ja nichts passiert ist. Und dann,
richtig, das, ja.
Oh Gott, was war für eine.
Da liebe ich ja auch Fernsehen, ne? Wenn dann so Sachen wirklich gut gemacht sind. Das ist cool.
Von deinen Sportveranstaltungen schön. Von deinen Zwangsgebühren ist es gemacht.
Ja. Musst du dir mal vorstellen. So. Alles unterwandert, da wird Propaganda gemacht.
So, meine Lieblingsländerspielgeschichte ist folgende. Im Jahre 1994 trafen aufeinander die Nationalteams von Barbados oder wie die Flippers singen, Barbados.
Barbados?
Die rote Sonne von Barbados. Wer kennt diesen Smash-Hit nicht mehr? Kennst du das Lied?
Ja, tatsächlich, weil mein Opa hat es auch immer, also der hat dann auch Barbados gesagt.
Müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Und Grenada, was für mich bis gerade eben noch eine Zutat für einen Cocktail war. Aber,
richtig. Ja.
Und die haben Karibik.
Rotes, süße Babzeug.
Die haben Qualifikation für die Karibikmeisterschaften gespielt. Also es klingt, ja, und da war es folgendes. Es gab Dreiergruppen und jeder hat gegen jeden gespielt, also jeder zwei Spiele. Und der Sieger dieser Gruppe war qualifiziert für die Karibikmeisterschaften. Und das, beide Teams hatten schon gegen ein drittes Land gespielt. Und die Voraussetzung nach, vor diesem Spiel war, dass Barbados 2-0 gewinnen muss. Also mit 2 Toren Unterschied gewinnen muss. Dann sind sie dabei. Und es gab die Sonderregel, dass es bei Golden Goal 2 Tore gibt in der Verlängerung. Also schon vor dem Turnier wurde festgelegt, wenn es Unentschieden gibt, gibt es Golden Goal-Regel. Und wer ein Golden Goal schießt, kriegt 2 Tore gut geschrieben als Belohnung. Mhm. Weil man könnte ja eigentlich noch ein zweites schießen in der Verlängerung. So.
Okay.
Jetzt war es so, dass es kurz vor Spielende in der 88. Minute 2-1 stand, nachdem 2-0 für Barbados eben da war. Und dann ist das Spiel so gelaufen, dass Grenada den Anschlusstreffer gemacht hat und dann wären die weiter gewesen. Mhm. Was dazu geführt hat, dass beide Teams ins selbe Tor schießen wollten, weil das eine Team wollte ja die Verlängerung haben, weil sie gemerkt haben, vorne schießen wir keins mehr. Dann schaffen wir uns doch einfach noch mal eine halbe Stunde Zeit und dann kriegen wir ja für das eine Tor 2 gut geschrieben und sind weiter. Das heißt,
das gibt's ja nicht.
Am Ende fiel ein Eigentor zum 2-2 und in der Verlängerung haben die tatsächlich dann das Siegtor geschossen und 4-2 gewonnen und waren Gruppensieger. Das heißt, die haben mit Absicht ein Eigentor geschossen, weil sie davon einen Nutzen hatten. Das ist das Kurioseste, was ich jemals gehört habe über ein Fußballspiel.
Absolut, ey.
Dass dieser Scheiß auch noch, also dass dieser Scheiß auch noch aufgegangen ist und belohnt wurde.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass es legal war, dass es ging, ja. Und überhaupt, hat das irgendwelche Konsequenzen nach sich gezogen, dass man irgendwie da über so Spielpraxis oder Regeln nochmal nachgedacht hat?
Naja, die 2 Punkte, die 2 Tore für ein Golden-Goal-Regel gibt's meines Wissens nicht mehr zum Glück.
Nee, die gibt's nicht mehr. Ja. Aber also generell muss man ja, wenn man das so hört, irgendwie so Golden-Goal, du kriegst dann 2 Tore, weil und überhaupt, das klingt auch ein bisschen so, als hätten, also erinnert mich auch wieder an meine Schulzeit in der Grundschule, wenn nämlich die Jungs sich irgendwelche Regeln ausgedacht haben für ihre Bolzplatzturniere, klang das irgendwie ähnlich. Also, völlig schräg.
Deutschland war ja historisch gesehen sehr oft beteiligt an diesen First-Mover-Geschichten. Also es gab ja zum Beispiel 96 das erste Golden Goal der Länderspielgeschichte. Ich weiß nicht, ob es auch vorher schon irgendwelche anderen Spiele gab. War tatsächlich ja Bierhoff. Also im Finale.
Ich wollte gerade sagen, hat es nicht Bier? Ich dachte, wenn ich das jetzt sage, blamiere ich mich vielleicht, weil es ein ganz anderer war. Aber ich hatte das auch gerade auf der Zunge. Es war doch Bierhoff,
es
oder?
Es war tatsächlich Bierhoff mit einem Drehschuss, der langsamer war als wenn ich mit 12 Promille nach Hause laufe. Also und trotzdem, er hat halt einfach dieses Golden Goal gemacht, ne?
Ja.
Und das erste Elfmeterschießen bei einer WM war tatsächlich auch Deutschland gegen Frankreich. Und das war, um da auch nochmal einen Bogen zu spannen, eines der krassesten Länderspiele aller Zeiten. Es war nämlich dieses legendäre Spiel, wo Schumacher im Tor den Franzosen so abgeräumt hat. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst. Der lief so langer Ball. Kennst du die Szene vom WM-Finale, wo Neuer Higuain abräumt? Ja.
Ja.
Und das war dasselbe, aber 10-mal krasser.
Geil.
Und auch wirklich völlig ohne Nutzen den Ball noch zu kriegen oder so. Der hat einfach diesen Run fast getötet. Das war dieses Spiel und da ist auch bis heute noch ganz schön viel Hass da. Und ich meine, das ist jetzt auch schon fast 40 Jahre her. Batistor ist der Spieler, der auch wirklich krass verletzt war und so. Und im selben Spiel hat aber auch Klaus Fischer kurz vor Abpfiff mit einem Fallrückzieher tolle Verlängerung erzwungen. Und dann gab es noch das erste Elfmeterschießen der WM-Geschichte. Also wie viel kann man reinpacken in so ein Spiel? Und
sehr geil.
Das, also wenn ich mir ein Spiel nochmal in voller Länge angucken müsste, was irgendwie historisches Länderspiel wäre es wahrscheinlich sogar das. Und das ist ja das Spannende, dass der Blick auf so Spiele vor unserer Zeit auch so ein bisschen verklärt ist, weil man ja immer nur dieses eine Tor kennt oder dieses diese drei Momente, die es da gibt und was da teilweise noch rundherum passiert ist. Also beim WM-Finale 74 gab es noch ganz spannende, kuriose Chancen, Aktionen und so weiter, die kennt kaum jemand, ne?
Das bleibt nicht im, ne, genau.
Und ja, weil halt einfach immer nur diese Elfmeter und der Drehschuss von Gerd Müller gezeigt werden. Ja. Oder 19...
Außer man heißt Thomas Poppe, dann weiß man die ganzen Sachen halt natürlich noch, ne?
Genau. Aber 1966 zum Beispiel wird ja immer so an diesem Wembley-Tor festgemacht. Danach fiel ja noch eins. Das ist ja auch so spannend, dass ja die Engländer auch gerne sagen, ja, wir haben ja 4-2 gewonnen, ist doch egal. Aber dieses Wembley-Tor, dieses 4-2 danach, ist ja nur gefallen, weil quasi Deutschland tot war nach diesem Tor. Und da sind schon irgendwie 5000 Leute aufs Feld gestürmt, während der Spieler aufs Tor rennt und das Tor schießt. Das sind Szenen, also das muss man sich alles mal angucken. Das ist völliger Irrsinn und das hat irgendwie gar keiner groß im Kopf und und ich finde aber auch spannend, wie sich über Jahre dann so Rivalitäten entwickeln, wie es England einfach schafft.
Wollte ich gerade auch sagen, und das ist auch immer noch so drin und man adaptiert das dann auch, ohne zu wissen, wo das zum Teil herkommt, ne?
Ja.
Also das ist mir immer auch so aufgefallen, so als Jugendliche, die Holländer und ne, so, wo ich mir denke, worauf geht das eigentlich zurück? Und dann nicht mehr mit England, mit Wembley und so, das ist irgendwie noch, ne, ist einem noch irgendwo klar, aber geil, wie sich das aufbaut und weitergibt auch.
Dieses ganze Ding ist ja auch so krass, weil Länderspiele, wie oft spielst du gegeneinander? Also klar, in 100 Jahren Historie schon öfters mal, aber das ist allein die Tatsache, dass es Deutschland 1966 gegen England als Finale gab und dann fällt aber 2010 nochmal so ein Tor, also bei Deutschland gegen England, das dann England schießt und der halt einfach 5 Meter drin ist und nicht gegeben wird. Also genau das Gegenteil. Das kann doch, das gibt's doch gar nicht. Also
das wirkt manchmal schon so wie von einem guten Drehbuchautor geschrieben, so ein Turnier auch, ne? Also so kommt mir das manchmal vor. Es ist, bietet schon viel.
Das ist so ein bisschen wie wenn du, wenn du GZSZ schaust und denkst, ja komm, im echten Leben, ja genau. Und dann passiert's aber noch krasser im echten Leben so.
Ja, genau. Oh Mann, das ist so gut auf den Punkt gebracht auf jeden Fall. Ja, geil.
WM 1990 ist für mich natürlich die krasse Kindheitserinnerung. Und da, weil wir gerade bei diesen Rivalitäten sind, das Achtelfinale Deutschland gegen Niederlande ist ja eigentlich der richtige Terminus. Das für mich tatsächlich so einfach ein unfassbares Spiel, was da alles, allein dieses ganze, diese Spuckaktion. Ich habe das als Kind gedacht, was für ein widerliches Arschloch muss man sein. Aber Frank Reichert ist ja eigentlich ein ganz guter Typ, so, ne? Aber es hat auf Jahre mich geprägt. Das Rotzen einfach das Asozialste auf der ganzen Welt bis heute. Ich finde es so asozial.
Ist es auch.
Und dann hat der Völler noch rot gekriegt, nichts gemacht, kriegt rot. Ja. Und du denkst dir, das war für mich so unfair. Und ich dachte, warum? Wie kann, das darf doch nicht. So ist wie beim Catchen so, weißt du, wenn dann so der Referee K.O. geht und dann greifen die Bösen ein. So war das dann so. Warum? Warum darf der das?
Das ist ja zum Beispiel, es ging ja noch ganz an mir vorüber, weil da war ich noch gar nicht geboren, aber da war ich schon in Produktion quasi.
Ne? Während des Spiels.
Nee, das nicht mehr. Ich war schon am Wachsen. Ich bin im Oktober dann geboren und es war ja wahrscheinlich auch im Sommer das Turnier. Ja, witzig.
Auf jeden Fall, dieses Spiel kam, und das ist auch noch ein Kuriosum, zustande damals, Deutschland und Holland, weil Holland, also Niederlande und Irland punkt- und torgleich waren und unentschieden gespielt haben. Und dann wurde tatsächlich gelost, wer Gruppenzweiter und wer Gruppendritter ist in dieser Gruppe. Und weil das Los auf Holland fiel, sind sie gegen uns gekommen. Also vielleicht wäre der ganze Turnierverlauf komplett anders gewesen. Irland hat gegen Italien dann gespielt, Italien dann gegen Argentinien. Also das wäre vielleicht alles komplett, vielleicht hätten wir gegen Holland im Finale gespielt, vielleicht wären die da besser gewesen an dem Tag. Und wir werden vielleicht gar, also es war, ein Los hat es entschieden, dass wir gegen Holland kommen. Und es war so ein krasses Spiel. Dann, schon krass. Also da habe ich noch so viele aktive Erinnerungen dran, obwohl ich auch erst 8 war oder 9.
Ich wollte gesagt, da warst du jetzt so alt auch noch nicht. 8, ne?
Genau. Das ist noch so, eine Story. Und was ich noch erzählen wollte, ist auch, wie viele Länderspiele es mittlerweile gibt. Hast du so ein Gespür dafür, was wer wie wo so momentan so Standard ist?
Nein, null, aber mir kommt es so vor und das wollte ich dich sowieso jetzt heute auch noch fragen. Es ist doch irgendwie, es kommt mir vor, als wäre das so viel mehr geworden. Also es ist auch nicht mehr so einfach, das so geil mal eben zu verfolgen, noch so on top zu seinem normalen Fußballkonsum. Weil es ist irgendwie so viel, oder?
Also früher war ja so, die 100 Länderspiele war ja so ein, wenn du das schaffst, dann hast du schon eine krasse Karriere hingelegt. So, ne?
Ja.
Und mittlerweile ist so die 100 ja so ein Standardding. So, wenn du die 100 Länderspiele nicht gemacht hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ne? War es entweder viel verletzt oder hast halt einfach nicht ewig auf hohem Niveau gespielt. Mal zur Einordnung, Sergio Ramos hat 179 Länderspiele mittlerweile.
Krass.
Und der ist zwar 35, aber der steht ja noch gut in Saft. Also der wird wahrscheinlich die EM und die WM mitspielen. Dann hat er 200 Länderspiele. Ne?
Krass.
Und das ist,
aber wie ist das? Zählt bei sowas dann auch Quali und sowas alles mit rein?
Ja, klar.
Ja.
Alles, was Pflichtspiel ist und Freundschaftsspiel, zählt rein. Okay. Du kannst jetzt natürlich nicht gegen die Dorfmannschaft von Valladolid spielen und dann, ne?
Ja. Aber hat sich da irgendwie was geändert, dass es irgendwie jetzt mehr Quali gibt als früher und irgendwie mehr Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele? Oder ist es nur, kommt mir das vielleicht auch nur so vor, weil mich das Thema an sich nervt und ich dann denke, oh, bleib mir weg damit und es kommt mir deswegen automatisch viel vor?
Nee, es ist durchaus mehr geworden. Zumal ja auch früher zum Beispiel bei einer EM einfach auch nur 8 Teams dabei waren. Also bei der Euro 92 waren 8 Mannschaften dabei und der Gruppenerste und es gab 2 Gruppen. Und heute ist ja bei einer WM schon gefühlt 8000 Mannschaften dabei. Und bei der Euro ja auch schon mittlerweile, ich glaube, 32. Also du kannst ja fast schon keine Quali mehr spielen, weil eh jeder dabei ist bei der EM. Mhm. Und dann kommen noch 3 weiter in der Gruppe. Weil man muss ja noch ein Achtelfinale reinquetschen. Und das ist halt dann auch, und die Quali, ja, die wird ja auch in die Länge gezogen. Und deswegen, ja, streckt sich das dann doch ganz schön alles. Und dann gibt es natürlich noch sowas wie Confed Cup und Nations League.
Richtig.
Also da wird alles, also wenn es noch ein Datum gibt, da wird halt auch ein Länderspiel noch hingestellt, ne? Und dadurch.
Also, ne, es wird schon ausgeschlachtet, schon sehr überstrapaziert. Genau. Ausgeschlachtet.
Ja, absolut.
Ja.
Quiz. Was glaubst du, wie viel sind Rekord in Niederlagen? Also, was ist so eine Zahl, wie viele Länderspiele kann ein Mensch in seinem Leben verlieren?
Jetzt ein Spieler oder eine Mannschaft?
Nee, Spieler, Spieler.
Boah, naja gut, wenn jetzt man in der Spitze irgendwie so 180 Spiele irgendwie machen kann, wenn man ein guter Nationalspieler ist.
Das ist schon eine Ausnahme, also Ramos ist schon eine krasse Ausnahme.
Ach so, okay.
Also 100 ist schon eine Latte, die kaum jemand knackt, also die...
Weißt du, ich habe jetzt wieder hier, man könnte jetzt wieder das Meme einblenden von Winona Ryder, die irgendwie so diese mathematische...
Ja, aber so ist es ja auch ein bisschen.
Genau, aber ich überlege, irgendwie habe ich so eine 40 im Kopf, ich weiß nicht, ob das jetzt total lächerlich ist oder ob das irgendwie hinkommt.
Nee, 40 ist deutlich zu wenig. Also es gibt Spieler tatsächlich 4 Stück und ich weiß nicht, ob die Liste noch aktuell ist, aber es gab mindestens 4 Spieler, die 100 Niederlagen haben.
Nein, ja, ach du Scheiße. Oh Gott, ich würde in den Arm nehmen gerne.
Ja, aber das ist
kannst
doch auch
du mir die Adresse geben?
Also ich glaube, dass da irgendwie so ein Wettbewerb entstanden ist, dann wer diese Liste anführt. Ne? So,
ja, wirklich.
So, wenn man einen Punkt holen, ist es geil. Wenn wir verlieren, wieder ein Strich auf der Liste, so, weißt du?
Scheiße.
Also Michael Mifsud, der hat mal bei Lautern gespielt. Den kennt man vielleicht sogar noch vom Namen her.
Natürlich hat er bei Lautern gespielt.
Er kann ja nichts außer verlieren. Hier.
Sascha an der Stelle, ein netter Kunde bei mir aus dem Fitnessstudio und Zuhörer, es tut mir leid, er hat mich darauf hingewiesen, wir sollen doch nicht immer so böse über Lautern reden, es ist schon wieder passiert,
ja,
tut mir leid.
Was soll man denn sonst machen?
Eben.
Nee, ich finde es auch, also Lautern finde ich halt tatsächlich auch eine ganz, ganz traurige Geschichte, die wir gerne auch Traditionsclubs, die auf dem absteigenden Ast sind,
gefallen sind,
als Folgethema gerne mal machen können.
Mhm.
Michael Mifsud heißt der, Malta-Nationalspieler, hat 106 Niederlagen und da muss ich schon sagen, Michael, Respekt. Jetzt ist ja Malta zwar jetzt auch nicht gerade der Fußballgigant, aber die haben auch ein paar Spiele gepunktet. Der hat auch 42 Länderspieltore. Also ist jetzt nicht so, der hat 143 Spiele, 106 Niederlagen, das ist amtlich. Und da gibt es noch einen von Andorra, der Zweiter ist mit 105. Der ist aber Jahrgang 79 und da würde ich mir wünschen, so, komm, eins noch. Komm, lass uns noch eins noch. Und dann gibt es noch Peter Jähle und Mario Frick von Liechtenstein. Ich glaube, Jähle spielt sogar noch. Der könnte den Rekord sich noch holen. Und es ist einfach auch spannend, dass man...
Oh, ist das mies.
Ja. Dass man 100 Spiele verlieren kann, auch einfach.
Und dann trotzdem noch antritt. Also ich glaube, da hätte ich schon die Branche gewechselt.
Ja, aber schau gut. Mal, das ist doch...
Scheint ja nur in der Liga anders zu laufen.
Ich finde ja krass, dass es einfach Länder gibt, die auch einfach nur 40.000 Einwohner haben. Ja, und dass die dann bei einer Quali mitspielen und vielleicht bei Deutschland in der Gruppe sind. Und dass es aber mittlerweile auch fußballerisch so gute Ausbildungswege gibt, dass auch Leute, die da Nationalspieler von Liechtenstein oder was weiß ich, San Marino sind, es auf die Kette kriegen, gegen ein Land wie Deutschland nicht 40 Tore zu kriegen. Also ich finde es krass, weil du siehst ja auch im DFB-Pokal, dass halt die Fünftligisten nicht mehr 18 Stück jede Runde kriegen, dass die eigentlich immer zumindest hinten drin so gut stehen können, dass es lange nicht, also natürlich gibt es da auch mal 12-0 und sowas, aber das war ja früher die Regel. Die erste Runde ging alle Spiele zweistellig aus, so gefühlt. Und mittlerweile ist es einfach, da ist handwerklich viel passiert, dass du auch...
Sehr viel passiert. Ich glaube auch gerade, was so das Thema Gegneranalyse angeht und so und auch Motivationscoachings und Kram, was da bestimmt, wenn du so Underdog bist und sehr unterlegen bist, eine ganz große Rolle spielt. Also finde ich ganz spannend, was da so getan wird. Wäre auch mal ein Thema, dass man mal so sich anschaut, was quasi so
Günther,
im Hintergrund passiert.
Du nimmst den Lewandowski und wenn der aufs Klo geht, dann gehst du mit, ja? Du bist dem sein Kettehund. Und wenn der Robert pinkeln muss, dann stehst du nebendran, ja? Der muss so auf der Füße stehen.
Geil. Können wir die Folge Lewandowski seinen Kettenhund nennen,
Lewandowski seinen Kettenhund. Wobei es ein bisschen zynisch mit seiner Verletzung natürlich ist.
Stimmt, oh Mann, das ist gemein. Schade.
Ja, aber...
Wäre ein schöner Titel.
Aber wir können natürlich Rekordniederlagen... keine Ahnung, wir finden was.
Du überlegst dir was Schönes.
Wir finden was Schönes.
Ja, geil.
Jetzt haben wir doch fast schon eine Stunde gebabbelt, ne?
Ey, es ist doch... Und jetzt haben wir noch gar nicht über die Hanuta-Klebebildchen gesprochen.
Oh ja, das machen wir aber Das machen wir noch. Und da, an der Stelle nochmal, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich schon mal gesagt... Also Grüße an Ferrero, was macht ihr denn? Wie kann man sich denn einen USP so kaputt machen? Macht einfach wieder scheiß einzelne Klebebildchen in scheiß einzelne Duplos rein. Jens Spahn macht die beste Werbung für euch, frisst da während der Konferenz mit Merkel eure Duplos.
Richtig.
Dann macht jetzt bitte auch gefälligst wieder scheiß Aufkleber rein. Also ich habe.
Das wäre auch was, das würde die Nation jetzt gerade wirklich so begrüßen und annehmen, glaube ich. Wirklich sogar ich würde es abfeiern, ja, wenn ich da so das Ding aufmache und da ist so ein Bildchen drin. Das ist auch wieder so ein bisschen eine Erinnerung an bessere Zeiten und überhaupt.
Du musst ja einfach für 16.000 Euro Nutella und was weiß ich was. Also, da gibt's ja Sachen, die kenne ich ja schon. Also ich habe nach Maxi King aufgehört, einfach das ernst zu nehmen, was sie da auf den Markt bringen. Das will ich jetzt auch mal sagen. Und da muss man aber irgendwelche Koko-Schoko-Docs essen, damit man irgendwie noch irgendwie das linke Ohrläppchen von Jogi Löw noch dazu kriegt. Ja, was sind wir denn hier? Das geht nicht, Leute. Macht einfach eure scheiß Familienpackungen und in jedem fucking Duplo muss ein Aufkleber drin sein. Das war schon immer so. Das hätte es früher nicht gäbe, dass ihr sowas macht. Da hätte einfach.
Die müssen so sein, dass man die auch an Kinderschreibtischen nicht mehr abkriegt.
Ja.
Ne, so, die müssen so gut kleben, die müssen auch wirklich noch die nächsten Pandemien überstehen.
Das muss man echt sagen. Ich glaube, dass wenn wirklich mal so eine Katastrophe über die Welt einbricht, dass genau zwei Sachen das überleben werden, nämlich Ratten und Aufkleber von Ferrero, ne? Also die Welt wird einfach nur noch ein Mordor sein, in dem Ratten herumrennen und überall Aufkleber von Oliver Bierhoff.
Muss ich auch sagen, ist zum Beispiel auch in der Netflix-Serie Dark total unrealistisch gemacht, nämlich der Blick in die Zukunft, wo man dieses kleine Örtchen dann nämlich sieht, wie es nach der Apokalypse aussieht. Ich habe da keine Aufkleber von Bierhoff und Co. gesehen. Es ist total schlecht und unrealistisch gemacht, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ja.
Kennst du, einer meiner Lieblingstweets ist von meinem Kumpel Frank, der auch bei der Heute-Show arbeitet, der mal getwittert hat, ich habe ein Duplo gefunden mit Oliver Bierhoff drin, aber man weiß nach dem Essen gemerkt, dass er als Spieler drin ist. Also so sinnbildlich wiedergegeben. Aber die Grundidee,
herrlich,
dass man so sich so freut, oh, ein Duplo, schmatz, schmatz, und dann, oh, er ist WM 2002. Ja.
Geil. An welche Spieler denkst du denn so, wenn du so dran denkst, da war es noch richtig geil? Oder so, die du so total mit Emotionen verbindest?
Ist gar nicht so einfach. Natürlich Ich finde, Schweinsteiger ist halt einfach der Spieler meiner Generation. Dieses Bild, wie er da mit der Platzwunde und Gesicht da. Und,
Wahnsinn.
Ich meine, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber dieses Spiel gegen Brasilien, dieses 7:1, ist ja, also...
Er kriegt Gänsehaut, wirklich. Also das war eine geile Sache. Also die vergisst man niemals.
Ja, also jeder war, also das ist ja so dieses, wo warst du als, ne?
Genau.
Jeder weiß doch noch, wo er dieses Spiel geguckt hat. Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern in meinem Leben, aber ich werde wahrscheinlich auch mit 80 noch wissen, wo ich das Spiel geguckt habe. Und
wo hast du es denn geguckt?
In Nürnberg im Museum. Also,
ach, geil, okay.
Tatsächlich war da Lokalrundfunktage und in diesem Rahmen war dann abends noch eine Festivität und da wurde Public Viewing gemacht und das war auch so lustig, weil da die ganzen Leute so mit Anzug und Krawatte und alle wollten sich schick machen und dann hat so der Erste angefangen, so das Sakko aufzuknüpfen und hast du gesehen, da lupt dann so ein Deutschland-Ding raus und
geil.
Dann ging die erste Dame im Abendkleid auf Klo und kam mit Trikot zurück, statt also übers Abendkleid drüber und hast du gemerkt, wieso die ganzen feinen Herren und Damen gemerkt haben, ja komm, wir gucken das jetzt alle und haben Spaß.
Wie geil, auch wie schön.
Alle steckten aus dem Arsch raus und dann natürlich dieses Spiel, das war ja, also man hat sich ja wirklich angeguckt und gesagt, das ist doch jetzt Quatsch, wo ist die Kamera, also das habt ihr ja aufgezeichnet und jetzt werden wir bald irgendwie ja geprankt, so kommt jetzt bald irgendjemand um die Ecke und sagt, das richtige Spiel fängt doch erst an, ihr Trottel, so, ne? Also.
Ja, das ist echt, das war völlig, ich weiß noch, dass ich damals mit meinem Papa, wir haben uns drauf verabredet, gut, das haben wir schon öfters bei Fußballspielen gemacht, bei jedem Tor gibt's einen Schnaps und wir wollten das, eigentlich, da war bei uns, glaube ich, Johannismarkt oder so und wir hätten das normalerweise auch dort im Zelt geguckt, aber wie das halt auch so ist, bei so Public Viewings, irgendwie so in so einer Runde dann Dorffest und so weiter, du hast dann halt auch einen Haufen Pappnassen, die dir das Spiel verlabern oder die Leinwand fällt dreimal aus, weil das Internet oder irgendwie die Übertragung schlecht ist oder irgendwer übers Kabel stolpert oder was weiß ich, ja, da ist schon genug passiert, da haben wir gesagt, nee, komm, das Spiel, das gucken wir halt daheim, ja, bei uns, wir wohnen da nicht weit weg und da waren dann auch noch Freunde von meinem Bruder da, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, das hat mich dann so ein bisschen angepisst, aber im Endeffekt, ey, egal, wir waren da bei uns, bei den Eltern im Wohnzimmer gehockt und haben alle das Spiel gesehen und es war legendär, also im Endeffekt war es geil, weil wir konnten es wirklich mit halbwegs Ruhe noch verfolgen, ja.
Bei der EM 2008 ist ja wirklich das Bild mal ausgefallen, ne?
Ja.
Und dann haben die tatsächlich in groß, also ich habe damals in einer Mietwohnung gewohnt, ein Kumpel von mir hat einen Beamer mitgebracht. Wir haben das so mit 10 Leuten geguckt und wir haben alle gedacht, der Beamer ist im Sack.
Ja.
Und sind völlig ausgerastet und haben gedacht, was können wir tun? Dann haben wir angefangen, ja durch den Beamer auszuschalten während des Spiels, weil wir dachten, das bringt ja jetzt auch alles nichts, haben Radio angemacht und alles Mögliche. Und irgendwann geht der Beamer wieder und dann ist da Bela Reti in 5x4 Meter an meiner Wohnzimmerwand.
Da hat Bela Reti auch unsterblich gemacht mit dem Spiel, ey.
Ja, also da war er der Größten auf jeden Fall in dem Moment.
In dem Moment mal, ja.
Ja. Ja,
cool.
Genau. Völliger Wahnsinn, was da auch schon alles passiert ist. Und ja, es ist tatsächlich irgendwie, es ist ein bisschen wie Weihnachten. Die Zeiten, in denen man ans Christkind geglaubt hat, sind leider so ein bisschen für mich vorbei.
Ja.
Dennoch freue ich mich trotzdem irgendwie auf Weihnachten. Und das hast du ja angesprochen, das als finale Story. Ich freue mich tatsächlich auch, dass mein Sohn sich noch sehr begeistern kann für Fußball jeder Art. Und die wachsen natürlich auch in einem anderen Zusammenhang auf, die Kids. Ne? Ich meine, selbst mein Opa hat schon gesagt, das ist ach, alles nicht mal so wie früher. Ne? Die verdienen da teilweise ja 500.000 Mark im Jahr. Ne? Das kann doch alles nicht wahr sein.
Ja.
Und an der Stelle möchte ich mal kurz, weil er gerade reinkommt, Anton Hallo sagen. Anton, komm doch mal her. Ich habe 2, 3 Fragen an dich. Wer ist der beste Spieler der Welt aktuell? Red bitte in das Mikro hier rein.
Robert Lewandowski.
Und wer ist dein Lieblingsspieler?
Erling Haaland.
Okay. Wie findest du Ronaldo?
Nicht so gut wie.
Und was machst du immer, wenn du zum Beispiel beim Brettspiel gegen mich gewinnst dann?
Sie.
Okay, verschwinde. Ich komme gleich zu dir.
Geil.
Er macht sehr oft sie.
Tja.
Ja, also.
Sauber.
Ja, es ist, also diese ganzen Spieler und so Jungs wie Ronaldo, also er wurde ja zum Beispiel Ronaldo-Fan während der letzten WM, die ja jetzt auch schon wieder 3 Jahre her ist, 2018. Weil Ronaldo da gegen Spanien war es, glaube ich, 3 Tore im Spiel gemacht hat. Das war für den so ein Überspieler. Der hat eine Zusammenfassung gesehen und war einfach gecatcht von Ronaldo. Ne? Und es ist dann auch krass, wie so Länderspiele und Turniere, der heute früh weckt er mich um 8 und sagt, ey, Belgien hat 8-0 gewonnen, völliger Wahnsinn. Also krass, da ist noch eine ganz andere Begeisterung da. Ne?
Das ist
und,
toll.
Und das freut mich sehr und ich freue mich, dass jetzt schon aus dieser, also mein Opa war immer so der entspannte Gucker, der war in seinem Fernsehsessel, der war auf der Couch gelegen, ne? Hat da irgendwie sich noch währenddessen rasiert auf der Couch mit seinem Brummrasierer da.
Genau.
Und da lief da irgendwie das Pokalspiel und ich war da, bin immer näher zum Fernseher gerückt und war total, und der war so in sich selbst gekehrt, ist geguckt und so, und ich werde immer mehr wie Opa und freue mich aber, dass Anton immer mehr wie ich wird, so.
Schön.
Ne? Und das ist so, warum es mich auch immer noch freut und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und es ist ja auch jetzt der Ostersamstag, ne, um auf die Bundesliga noch schnell zu kommen, da ist halt einfach, da kannst du halt einfach auch 7 Stunden Fußball am Stück gucken.
Ja.
Ne? Das ist ja, es ist ja kein Freitagsspiel, deswegen gibt es ja das 20-Uhr-Spiel noch. Das heißt, du kannst den kompletten Samstag, also die Merkel hätte ja, muss ja gar nicht dicht machen.
Nee.
Alle Fußballfans hocken ja.
Stimmt.
Du hast die 15:30-Konfi, hast Bayern gegen Leipzig, hast dann abends noch, ich glaube, Gladbach gegen Freiburg. Ja, da, was willst du denn da raus? Was willst du da raus? Der Checky ist im Angebot bei uns im Dorf. Also,
ja, mehr geht also, nicht, mehr geht nicht. Also ne, ich denke auch manchmal, da schließen die sich wie viele Stunden ein, um 16 Stunden, um da irgendwie sich auszuklügeln, wie man jetzt die Leute im Zaum hält. Checky im Angebot und der ganze Samstag Fußball ist doch die Bergschild, oder? Also ist doch so.
Ja, absolut. Also mich haben sie damit gekriegt und ja,
geil.
Tatsächlich.
Ach, es tut so gut, auch zu lachen einfach in der Zeit, gell? Also absolut. Jetzt mal, ohne da jetzt klingen zu wollen wie eine alte Frau, aber herrlich. Und ich fand es jetzt auch gut, dass wir heute mal so über Nationalmannschaft gesprochen haben, ich echt dann an schöne Sachen zurückgedacht habe. Zum Beispiel auch unvergessen WM-Sieg. Das bereue ich heute noch. Da der letzte 2014 war das, ne? Genau, da habe ich gerade neu in der Firma angefangen.
Was? Stopp.
Aber was? Der letzte WM-Sieg. Wann?
Ach, WM-Sieg.
Ja, 14, ja, ne?
Ja,
genau, ja.
Ja. Ja.
Das war ja natürlich, also frag nicht, wie wir da gefeiert haben. Also das war wirklich richtig, richtig krass, ja, kriminell. Das ganze Ort, also was da hat der Jackie nicht gereicht, der da jetzt am Wochenende im Angebot ist. Naja, egal. Ich war da aber neu in einer Firma, in einem Verlag und hab gedacht, nee, komm, du kannst da jetzt nicht dich spontan krank melden. Weiß jeder warum und irgendwie mal spontan Urlaub nehmen geht gar nicht. Ja, ey, dann bin ich da. Ich glaube, wir waren noch bis um 6 im Jugendheim morgens und um 8 bin ich nach Mannheim gefahren. Also völlig kriminell. Ich war aber auch beim Autofahren gemerkt, dass ich das absolut nicht darf. Also es war ganz, ganz schlimm. Also bitte nicht nachmachen, gell? Ganz, ganz böse. Und dann in der Firma angekommen. Natürlich war ich da fast alleine, ja. Es wäre scheißegal gewesen, ob ich mir da mal einfach den Tag freigenommen hätte. Und so im Nachhinein denke ich mir so, ich meine, den Laden gibt's auch heute nicht mehr. Da haben nur Chaoten geschafft, ja. Bei manchen musstest du froh sein, dass die sich zum Arbeiten überhaupt eine Hose angezogen haben. Und denke ich mir so, ich mach da rum und denke, oh Gott, ich bin die Neue, ich darf ja nicht fehlen. Und bin in dieser Verfassung morgens arbeiten gegangen. Ich hab mein Leben noch nie mehr verflucht wie an dem Montag, ey. Oder an dem Tag, wo ich dann, na, Wahnsinn.
Und man muss ja auch sagen, heute mittlerweile ist es ja völlig normal, bei der Arbeit keine Hose anzuziehen. Ne?
Also ich nehme hier den Podcast auch gerade im Schlafanzug an. Den habe ich zwar noch an, aber es ist nur der Schlafanzug.
Ich habe jetzt auch gelesen, diesen Spruch mit, man soll alles wegschmeißen, was man 12 Monate nicht angehabt hat.
Mhm.
Also ich weiß aber nicht, ob mir 2 Jogginghosen und ein T-Shirt, ob ich damit weit komme jetzt dann. Also, ne, also irgendwann braucht man ja wieder auch mal mehr.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich das machen würde, dann aber nicht nach, dann habe ich keine Garderobe mehr. Ja. Okay.
Jula, hast du noch willst du noch grüßen loswerden, bevor ich uns ins Wochenende verabschiede?
Nee,
quasi?
Ich glaube eigentlich nicht. Nee.
Du hast, weißt du, was das Schönste am Fußball ist, bevor du wirklich deinen Tschüss sagen kannst?
Mach mal.
Kevin Großkreuz ist Weltmeister und Ronaldo und Messi sind es nicht.
Das können wir so stehen lassen. Das ist ein perfektes Schlusswort für unsere Nationalmannschaftsfolge. Ja, perfekt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen in Erinnerung geschwelgt mit uns. Geschwelgt, geschwolgen. Wir lassen es jetzt an der Stelle einfach so stehen und ich wünsche euch eine schöne Restwoche und schöne Ostern natürlich. Und dir auch, Thomas.
Das Gleiche. Ciao.
Ciao.
Tschüsseldorf.